sodass wir uns jetzt auf die Predigt auch konzentrieren können. Bevor ich zur Predigt komme, möchte ich noch ein Gebetsanliegen weitergeben. Wladimir Sawatzki sagte mir das, dass die Mutter von Viktoria diese Woche heimgegangen ist und Viktoria ist nach Russland gefahren, um die Mutter zu beerdigen. Ich denke, das wäre gut, wenn wir auch in unseren Gebeten an sie denken. Und Wladimir, nimm herzliche Grüße an Viktoria und unser herzliches Beileid mit an euch alle. Heute geht es in unserem Text, wir haben es gerade gehört, gerade gelesen, im Philipperbrief. Wir predigen ja zurzeit durch den Philipperbrief durch. Und wer genau hingehört hat, der hat gemerkt, dass es etwas ist, was Paulus sehr wichtig ist. Ja? Und ich möchte uns die Frage stellen, dass wir vielleicht mal einen Augenblick darüber nachdenken, was bedeutet oder was für uns, wenn wir unser Leben vom Ende her betrachten heute, wenn wir uns das vorstellen, wir sind am Ende unseres Lebens angekommen, wir stehen vor Gott und schauen auf unser Leben zurück. Worauf kommt es an? Was hat da noch Bedeutung? Was fällt ins Gewicht? Sind das die Dinge, die uns heute so unwahrscheinlich wichtig sind? Ja? Paulus spricht hier am Anfang des dritten Kapitels zum einen von der Beschneidung. Die Beschneidung hatte Gott seinerzeit eingeführt und damit war ein besonderes Verhältnis zu Gott deutlich. Ja? Alle, die beschnitten waren, das waren die Auserwählten und das war ein Zeichen des Bundes mit Gott. Eigentlich etwas Gutes. Aber sie waren, die Menschen damals, sie dachten, sie sind etwas Besonderes. Sie waren stolz darauf. Ja. Dann geht es hier um, Paulus reiht auf seine Leistungen. Ja. All das, was er im Leben erreicht hat. Und es ist eine Menge. Paulus war schon jemand, der etwas vorzuweisen hat. Ja. Er hatte eine besondere Herkunft, ja. Aus dem Stamm Benjamin, vom Volk Israel, ein Hebräer von Hebräern, ein Pharisäer, ja, und so weiter und so fort, beschreibt er seine Leistungen. Aber am Ende des Lebens, was zählt? Das ist die Frage. Und so möchte ich auch uns fragen, wenn wir unser Leben, wird das unsere Karriere sein? Wird das das, was wir an Ausbildungen, an Abschlüssen gemacht haben? Das, was wir erreicht haben im Berufsleben, im privaten Leben, was wir alles geschafft haben, was für gute Autos wir vielleicht gefahren haben, was für tolle Häuser wir besessen haben oder sonst etwas. Was wird es sein? Paulus macht hier deutlich ab Vers 7, worauf es ankommt. Und so möchte ich auch heute besonders betonen, dass es dieser Text sagt uns, dass es auf die Beziehung zu Jesus ankommt, auf unsere ganz persönliche Beziehung. Viele Menschen um uns herum, die meisten Menschen um uns herum, kennen das gar nicht. Sie denken, Gott und das Leben mit Gott ist etwas ganz Privates und wo Gott weit weg ist, Gott ist der große Schöpfer, und er ist da, aber ich stelle immer wieder fest, dass die meisten Menschen überrascht sind, wenn sie hören, dass Gott ganz persönlich an meinem Leben Interesse hat. Dass Gott ganz persönlich mit dir und mit mir eine Beziehung haben möchte. Ja. Und für viele Menschen ist das fremd. Und Paulus macht das hier deutlich, ab Vers 7. Aber was mir Gewinn war, was er vorher aufgelistet hat, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Sagt diese Luther-Übersetzung. Luther hatte in der ursprünglichen Sprache da noch ganz andere Begrifflichkeiten gewählt, sehr derbe Begriffe. Aber hier sagt er, das ist Dreck, wie Dreck. All das, was für die meisten von uns von großer Bedeutung ist, was wir im Leben geleistet haben, das gibt uns ein gutes Gefühl, ein gutes Selbstwertgefühl. Und wir denken, wow, es geht uns gut, wir können auf etwas zurückschauen. Aber Paulus sagt ganz deutlich, all das hat keinen Wert im Vergleich dazu, Christus zu erkennen, Christus kennenzulernen. Ja? Ja, ich erachte es, Vers 8, noch alles für Schaden, gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles Schaden geworden, also wie Dreck, wie nichts. Und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, das ist das, was Paulus aufzählt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Also Paulus scheint das etwas sehr, sehr wichtig zu sein, diese Erkenntnis Gottes. Ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist. Viele von uns sind schon lange Christen, viele Jahre leben wir in der Nachfolge. Aber hat uns für uns das auch diese Bedeutung? Ja? Wenn wir vor dem Herrn stehen werden, nach unserem Leben, dann wird, glaube ich, das Entscheidende sein. Nicht, was wir geleistet haben, sondern das, wie unsere Beziehung zu Jesus ist. Wie intensiv, wie innig, wie herzlich. Ja? So verstehe ich Paulus hier. Und er sagt, darauf kommt es an. Ja? So, wenn wir dann unser Leben prüfen, wie sieht unser Leben aus? Wonach trachten wir am meisten? Was ist uns so wertvoll? Wofür sind wir bereit, alles zu geben? Dann ist es oft nicht das, muss ich bei mir feststellen. Wenn das so ist, was Paulus hier behauptet, so eindeutig, er macht ja hier so eine Waage, all das, was er geleistet hat, all das, was er ist, von seiner Stellung her, und dann dieses eine, Christus zu erkennen, dann sagt er, hat all dieses, wofür wir uns Tag für Tag abmühen und abrackern, keine Bedeutung. Also es ist ein ganz, ganz großer Wert und ganz große Bedeutung. Und ich möchte mit uns ein wenig in die Bibel schauen und sehen, was das denn nun ist. Wie können wir diese Erkenntnis Gottes, Gott zu kennen, deswegen habe ich die Predigt auch überschrieben, das Höchste meines Lebens ist, zu kennen, dich, Herr, zu kennen, ja, wie wir in einem Lied singen. Und wir singen dieses Lied manchmal so leicht, aber ist das wirklich unsere Überzeugung? Was heißt es, Gott zu kennen? Wir denken oft, wenn wir von Erkenntnis reden, dann denken wir oft an dass es eine Sache unseres Denkens, unseres Verstandes ist, ja, mit dem wir Unbekanntes erschließen können und uns aneignen können. Die hebräische und die griechische Sprache korrigiert uns in dieser Einstellung, sondern im griechischen und im hebräischen, also in den biblischen Sprachen, war das mehr. Ja, das gehört, Wissen gehört dazu, aber dazu gehört auch Erfahren, Wissen und etwas erfahren, etwas erleben. Das heißt, nicht nur etwas vom Hören sagen oder vom Lesen, sondern etwas, was wir selbst erfahren und erlebt haben. In Matthäus 22, Vers 29 lesen wir zum Beispiel, da spricht Jesus zu den Pharisäern und sagt, Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Es waren Pharisäer, es waren Schriftgelehrten. Aber er sagt, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift verstanden habt, worum es geht, noch die Kraft Gottes. Und diese zwei Dinge, glaube ich, tragen sehr entscheidend dazu bei, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen. Dieses Christus zu gewinnen, ist es wichtig, einmal Bibelkenntnisse zu haben, weil Gott sich in der Bibel offenbart. Im Wort Gottes können wir Gott erkennen und ihn kennenlernen. Und zweitens die Kenntnis von der Kraft Gottes. Und das ist kein theoretischer Unterricht. Das kann man nirgends lesen, das kann man zwar mal hören von anderen und beeindruckt vielleicht sein, aber hier geht es darum, das selbst zu erleben, selbst zu erfahren. Das ist unser Problem heute. Wir wissen viel rein theoretisch mit unserem Kopf, aber Gott real zu erleben, zu erfahren, ist unverzichtbar, um wirklich Gott zu kennen. Es ist unmöglich, Gott allein rein theoretisch kennenzulernen. Allein vom Hören, allein vom Lesen. Das ist nur ein Teil, sondern wir müssen uns auf Gott einlassen, müssen Gott vertrauen. Und wir werden das erleben, dass Gott uns oft in Situationen bringen wird, wo wir an die Grenzen kommen. Ja, wo es über die Grenzen gehen wird. Und wo wir nur im Vertrauen auf Gott vorangehen können. Und da, denke ich, sind das solche Lektionen Gottes, wo wir Gott wirklich erfahren und erleben, wo wir die Kraft Gottes erleben. Im Alten Testament, im Buch Hesekiel, lesen wir immer wieder davon, dass Gott Israel besondere Wege führt. Ja? Es geht durch verschiedene Gerichte und dann steht die Begründung. Und wer das Buch Hesekiel noch präsent hat, der wird immer wieder diesen einen Satz in Erinnerung behalten, auf dass sie erfahren, dass Gott der Herr ist. Dieser Satz kommt im Hesekiel-Buch immer wieder vor. Verschiedene schwere Zeiten, Gerichte kommen vor, aber das, die eine Absicht, auf dass sie erfahren, dass ich der Herr bin. Nicht nur theoretisch erfahren, sondern real, hautnah, persönlich und das, was uns packt, was uns ergreift. Ja. Wie ich schon sagte, unser Gott ist ein persönlicher Gott. Ja. Es gibt Religionen, die Gott als einen unpersönlichen, als einen großen Gott darstellen, aber der weit weg von uns ist. Der Gott der Bibel, wie wir ihn kennenlernen, ist ein persönlicher Gott. Und er möchte mit dir und mit mir Gemeinschaft haben, er möchte uns nahe sein und er möchte, dass wir auch ganz persönlich uns auf ihn lassen. Und er will nicht nur mein Leben, ich persönlich bin beeindruckt von dem, wie Gott mein Leben, wie er mich geführt hat. Es waren schwere Zeiten, es waren verschiedene Zeiten, aber immer wieder durfte ich erleben, wie Gott ein guter Gott ist, ja? Wenn wir auf ihn vertrauen. Und das will er mit jedem. Ohne Ausnahmen. Ja. Die Frage ist, ob wir uns auf ihn einlassen. Meine Frau und ich, wir feiern dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum von unserer Hochzeit. Und auf unserer Hochzeit hatten wir ein Wunschlied. Dieses Wunschlied war, wie der Töpfer nimmt den Ton, so nimm du mich in deine Hand, forme und gestalte mich. Wir kennen dieses Lied, ja? Viele von uns kennen das. Ja? Das war unser Wunsch, das war unser Gebet. Wir schauen in den nächsten Wochen sind es 30 Jahre, dass wir verheiratet sind. Und das ist ein gefährliches Gebet, ja, weil Gott wirklich, wenn wir uns auf ihn einlassen, Gott zwingt uns niemanden. Und Gott tut das nur mit unserer Einwilligung. Aber wenn wir uns auf ihn einlassen, dann führt Gott uns nicht immer leichte Wege, ja. Es sind schon manchmal schwere Wege. Es ist nicht leicht, aber sie sind gut. Und wenn ich zurückschaue, gerade in Zeiten, wo es am schwierigsten war, da war Gott am nächsten. Ja? Und das werden viele von uns bestätigen, die es genauso erlebt haben. Da, wo es am schwersten war, war Gott am nächsten. Das sind Zeiten, die ich nicht missen möchte. Ja? Und da hat Gott gearbeitet, da hat er sein Werkzeug angelegt und uns brauchbar, zu brauchbaren Gefäßen gemacht oder machen wollen. Und manchmal gelingt das nicht auf Anhieb, weil wir uns so wehren, so weigern, dann macht Gott noch eine Runde mit uns, wenn wir denn dazu willig sind, wenn wir denn uns nicht entziehen der Schule Gottes oder ich möchte noch besser sagen, der Schmiede Gottes. Ja? Da, wenn das Eisen geschmiedet wird, dann ist oft das Feuer sehr heiß. Ja? Aber nur so können wir zu brauchbaren Werkzeugen gemacht. Nur so können wir die Kraft Gottes erleben, erfahren. Und deshalb Mut dazu, sich auf Gott einzulassen, auf Gott zu vertrauen. Und wir werden Gott als einen guten Gott erleben und jemand, der aus unserem Leben etwas Bleibendes macht, etwas Wertvolles machen möchte. Und dabei spielt diese Erkenntnis Gottes, diese Erfahrung Gottes eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das ist auch schon fast 30 Jahre her, am Anfang unserer Ehe, da kam mir dieses Buch in die Hand, das Wesen Gottes. Und ich habe dieses Buch durchgearbeitet damals. Und ich habe von diesem Buch sehr profitiert und bis heute noch schaue ich immer wieder gerne in dieses Buch rein. Und das, ein Mann, Aidan Toser, der ist schon lange tot, der hat dieses Buch mal geschrieben und ich staune über den, wie gut er das in Worte gepackt hat, wer Gott ist, das Wesen Gottes. Und ich möchte etwas zitieren, wo er auch hier über Gott schreibt. Aber der Gott, den wir schauen müssen, ist nicht der Nützlichkeitsgott, der sich heute so großer Beliebtheit erfreut und die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zieht, weil er die Fähigkeit besitzt, ihnen für die verschiedenen Unternehmungen Erfolg zu schenken und darum von allen, die etwas von ihm wollen, umschmeichelt wird. Der Gott, mit dem wir uns vertragen sollen, ist die himmlische Majestät, Gott, der allmächtige Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, der allein weise Gott und unser Heiland. Er ist es, der über dem Erdkreis thront, der die Himmel wie ein Tuch ausgebreitet hat und darin wie unter einem Zelt wohnt, der die Sterne vollzählig herausführt und sie alle durch die Größe seiner Macht mit Namen ruft, der die Eitelkeit der Menschenwerke sieht und weder sein Vertrauen auf Fürsten setzt, noch Könige um Rat fragt. Das ist der Gott, von dem wir reden. Der ist groß und er ist unbeschreiblich. Und diesen Gott gilt es zu erkennen. Diesen Gott gilt es, mit ihm auf sich einzulassen und von ihm noch mehr zu erfahren. Und er möchte in seiner Kraft in unserem Leben gegenwärtig sein und wirksam sein. Möchte als nächstes nochmal darauf zu sprechen kommen, die Notwendigkeit. Warum ist das so wichtig? Vielleicht, dass wir im Westen, wir denken ja logisch. Wir brauchen ja immer für alles Argumente und Begründungen. Ja? Und so habe ich mir einige Argumente aufgeschrieben, warum es so wichtig ist, das, was Paulus hier sagt, Christus zu erkennen, ist mir über alles wichtig. Ja? Alles andere, obwohl das seine Bedeutung hat und seinen Wert hat, ist im Vergleich zur Erkenntnis Christi wie Dreck. Ohne Gottes Erkenntnis keine Anbetung, habe ich mir aufgeschrieben. Es wird unmöglich sein, Gott zu ehren und ihn zu lieben, wenn ich eine falsche oder eine mangelnde Vorstellung von ihm habe. Wenn ich, was wir gerade auch in diesem Buch gelesen haben, ja, oft haben wir eine Vorstellung von Gott, wir wollen was von ihm und er gibt uns das, wir wollen Erfolg haben oder ich könnte auch anders sagen, wir wollen Segen haben, dann gibt er uns das. Oder wir bitten um etwas, wir haben ein Problem und Gott hilft uns bei diesem Problem. Ja, das gehört alles dazu. Aber Gott zu erkennen oder Gott anzubeten, so wie er ist, da gehört noch viel mehr dazu. Und das ist eine lebenslange Herausforderung. Und um ihn wirklich anbeten zu können, so wie er es würdig ist, müssen wir in dieser Erkenntnis wachsen. Ja. Und also keine echte Anbetung, wenn wir ihn nicht kennen. Und das ist die Herausforderung. Ohne wahre Gotteserkenntnis, zweitens, keine Christusähnlichkeit. Wir können Gott nicht ähnlicher werden, wenn wir eine falsche Vorstellung von Gott haben. Und in der Tat, oft ist das so zu beobachten unter uns Christen, dass wir einem falschen Gottesbild oder einem unvollkommenen Gottesbild nacheifern und manchmal dann zu ganz falschen Verhaltensweisen kommen. Wir werden ähnlich einem Gottesbild, das mit dem wirklichen Gottesbild nur sehr wenig zu tun hat. Und deshalb, denke ich, ist das so wichtig. Drittens, ohne wahre Gotteserkenntnis keine wahre Selbsterkenntnis. Ja? Also wir können nicht Christus ähnlicher werden, wenn wir Gott nicht erkennen, so wie er ist. Aber wir können auch uns oft nicht wirklich erkennen, so wie wir sind. Das Falschgeld kann man ja nur erkennen, wenn man das Original kennt. Ja? Das Falschgeld ist manchmal so verblüffend ähnlich. Und erst wenn wir das Original, das Echte kennen, das ist unser Ideal, unser Vorbild, das ist Jesus Christus, das ist Gott. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in der Erkenntnis Gottes wachsen. Ja? Dass wir seine Kraft erkennen. Ja? Dieselbe Kraft, die Christus aus den Toten auferweckt hat, sie kann uns auch helfen, unsere Gewohnheiten, unsere sündhaften Gewohnheiten abzulegen. Manchmal kämpfen wir jahrelang mit irgendwelchen Gewohnheiten, die uns auch nicht gefallen, die uns immer wieder frustriert machen und die uns enttäuschen. Ja? Aber die Kraft, dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, kann auch unser Leben verändern. Wir können Und dafür ist es wichtig, dass wir eine Selbsterkenntnis haben von unserer gefallenen Natur, von unserer Sündhaftigkeit, von unserem falschen Denken und so weiter. Ohne wahre Gotteserkenntnis auch kein wahres Vorbild. Wir können der nächsten Generation, unseren Kindern in der Familie, unseren Menschen um uns herum nicht ein echtes Vorbild sein, wenn wir nicht in der Erkenntnis Gottes wachsen. Tozer, dieser Mann, schreibt in diesem Buch: Wäre uns bekannt, was die einflussreichen und maßgebenden Persönlichkeiten des religiösen Lebens heute von Gott denken, so könnten wir mit einiger Genauigkeit voraussehen, wo die Gemeinde morgen stehen wird. Welch eine Verantwortung, wenn wir in leitenden Positionen sind, sei es in der Gemeinde, sei es in der Familie oder in einer anderen Gruppe, wo ich Menschen vorstehe. Wenn wir heute sagen könnten, was wir oder diejenigen, die wir Verantwortung tragen, von Gott denken, welche Gotteserkenntnis wir haben, können wir mit einiger Genauigkeit sagen, wo die Gemeinde oder Familie morgen stehen wird. Ja? Und ich finde, das ist eine ganz große Verantwortung. Also Gotteserkenntnis ist nicht nur etwas, was mein persönliches Leben allein angeht, sondern mit meinem Vorbild präge ich andere Menschen. Und deshalb verstehe ich Paulus immer mehr, warum ihm das so wichtig ist. Warum er so ergriffen ist von Christus, wie er hier sagt. Und wichtig ist, betonen möchte ich hier noch, wachsen in der Erkenntnis. Es wird niemals so sein, wir sind nicht vollkommen, es wird niemals so sein, dass wir ihn vollkommen begreifen werden, vollkommen erkennen werden. Unser Leben wird immer im Wachstum sein und diese Herausforderung wird ein Leben lang sein. Und entweder unsere Beziehung zu Jesus, sie wächst oder sie geht kaputt. Einfrieren können wir das nicht. Egal wie alt wir sind, egal wie viel Erfahrung, egal wie einschneidend diese Erfahrungen waren, egal was wir alles erlebt haben. Wir kennen das aus unserem Leben, wir kennen das in der Bibel von Persönlichkeiten, aber auch in unserem Leben. Gott hat manchmal in unserem Leben so große Wunder getan. Und dann im nächsten Moment oder machen wir Sachen, die Gott überhaupt unwürdig sind. Und also entweder wir wachsen und unser Leben kann immer nur so gelingen, wenn unsere Beziehungen wachsen. Es ist ja in der Ehe nicht anders. Ja? Entweder wir kommen uns immer näher, wir werden immer inniger oder wir werden uns gleichgültiger und unsere Ehe ist vielleicht nur noch organisatorisch, den Alltag zu bewältigen. Wir entwickeln Strategien, wie wir nebeneinander leben können. Das ist eine lebenslange Herausforderung. In der Familie, in der Gemeinde und auch mit Gott so. Entweder wir wachsen oder es geht kaputt. Deshalb hier gibt es keinen goldenen Mittelweg, wo wir sagen können, okay, wir haben etwas erreicht, das packen wir jetzt schön ein und wir werden alle Kraft darauf konzentrieren, um das irgendwie zu bewahren. Ja? Sondern wir müssen alles dran setzen, um hier in der Erkenntnis zu wachsen. Also das sind einige Argumente, warum wir diese Erkenntnis, von der Paulus hier spricht, für so notwendig halten sollten, für so wichtig halten sollten. Ich möchte noch auf einige Folgen zu sprechen kommen. Was sind die Folgen vom Wachstum in der Erkenntnis Gottes? Wenn wir in der Erkenntnis Gottes wachsen, wie ich schon sagte, gibt es eine gute und gesunde Selbsterkenntnis. Wir erkennen unsere Sündhaftigkeit und erkennen unsere Notwendigkeit der Errettung und der Heiligung, dass wir in der Heiligung wachsen sollen. Und als Folge daraus gibt es die Erneuerung des Sinnes. Ja? Dass wir umdenken und dass wir sagen, okay, ich habe verstanden, das ist ein falscher Weg, auf dem ich bin. Ich bin auf einem Holzweg und ich denke um und ich denke in eine andere Richtung. Das ist eine Folge. In dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18, da schreibt Paulus diesen Gedanken. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel, und wir werden verklärt in sein Bild, von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Also, wenn wir Christus anschauen, wenn wir ihn immer mehr kennenlernen und ihn immer mehr erkennen, so wie er wirklich ist, dann werden wir verändert. Von einer Herrlichkeit zur anderen. So verstehe ich, verstehe das ja so, dass wir wachsen werden, dass wir Dinge ablegen und das annehmen, was Christus ähnlich ist. Zweitens, eine zweite Folge, das ist die Ehrfurcht vor Gott. Unsere Beziehung ändert sich zu Gott. Wenn wir ihn wirklich erkennen, so wie er wirklich ist, dann ist es unmöglich, als dass wir ehrfurchtig vor ihm niederfallen und ihn anbeten und ihn als solches auch ehren und achten. Er ist nicht nur ein Freund. Ja, Jesus ist unser Freund und das ist das Wunderbare. Aber er ist der erhabene Gott, die Majestät. Und Luther sagte mal, wenn du die Furcht und das Zittern, das Staunen und das Wundern nicht kennst, so meine nur nicht, dass du Gott kennst. Wir leben heute in einer Gesellschaft, wo Individualismus hochsteht, wo wir alle sehr kumpelhaft sind, wo die Ehrfurcht vor Alter, vor einander oft nicht so hoch ist. Ja, das gab Zeiten, wo das höher im Kurs war. Und so ist auch Gott auf unsere Ebene runtergeholt. Und die Betonung liegt heute sehr stark, Gott ist unser Freund. Ja, das ist wahr, das ist richtig. Aber Gott ist viel, viel mehr. Ja? Und ich denke, umso mehr wir Gott erkennen, haben wir Ehrfurcht vor Gott. Haben wir Gottesfurcht. Ja? Können wir in der Gottesfurcht wachsen und leben. Und da haben wir auch viele Beispiele in der Bibel. Ich habe mir hier einige aufgeschrieben. Ich denke an Abraham. Ja? Abraham und Sarah haben die Verheißung bekommen, dass sie ein großes Nachkommen bekommen. Ja? Und es kam nichts. Keine Kinder. Und dann, wir wissen, wir kennen die Geschichte, hat der Abraham da einen Trick angewandt, aber das funktionierte nicht. Das brachte mehr Unheil als Segen, bis dann irgendwann mal mit 100 Jahren er einen Sohn kriegt, den Sohn der Verheißung. Ja? Und was passiert danach? Und das ist das, was ich sagen möchte. Und dann sagt Gott zu ihm, gehe hin auf den Berg Moria und opfere deinen Sohn. Diesen Sohn, den er durch ein Wunder bekommen hat. Was tut Abraham? Er vertraut Gott. Ja? Es ist unbeschreiblich und selbst so ein Beispiel heute in unserer heutigen Zeit zu lesen und davon zu sprechen, scheint etwas so weit weg zu sein und das schneidet in unsere Ohren, in unsere modernen Ohren. Ja? Das ist kaum, kann das sein, dass Gott so denkt und so handelt. Ja? Und wir kennen die Geschichte. Ja? Gott wollte sein Vertrauen prüfen. Und im letzten Moment gibt Gott ihm einen Stellvertreter. Und das ist ein Sinnbild auf Jesus. Ja? Wir haben das verdient. Und Gott gibt seinen Sohn. Für uns ist das grausam heute, wenn wir das so lesen. Aber Gott tut noch etwas viel, viel. Er gibt seinen heiligen, unschuldigen Sohn im letzten oder gibt ihn für uns, damit wir gerettet werden können. Ja? Und ich denke, diese Erfahrungen, die haben Abraham geprägt. Ja? Als er merkt, auf diesen Gott kann ich mich verlassen. Ja? Dieser Gott ist vertrauenswürdig. Ja? Er kommt immer spätestens früh genug. Ja? Wir kennen das aus unserem Leben auch. Vielleicht nicht so krasse Geschichten, aber wo wir auch den Eindruck haben, Herr, was ist los? Wie soll es weitergehen? Ja? Es geht nicht mehr weiter, es ist Sackgasse. Ja? Wenn wir auf Gott vertrauen, kommt Gott früh genug, spätestens früh genug. Dann denke ich an Josef, als er dort im Gefängnis sitzt und von der Frau des Potiphas versucht wird. Ja? Und Josef bemüht sich, treu zu leben, ja? Vor Gott rein zu leben. Und dann wird er versucht von der Frau des Potiphas und dann sagt er, wie könnte ich ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Das war für ihn undenkbar. Und wir sehen, wie die Geschichte weiterging, ja, was Gott aus ihm machte, ja, weil er treu blieb, weil er sich von Gott leiten ließ. Das waren Situationen, wo diese Männer in der Erkenntnis Gottes wuchsen. Ja. Als dieser Josef dort in dem trockenen Brunnen lag Und dann hat er sich wahrscheinlich daran erinnert, was Gott ihm verheißen hat, was Gott ihm für Träume gegeben hat. Und nun sitzt er da unten in diesem Brunnen und fragt, und Herr, was nun? Hast du mir nicht eine Verheißung gegeben? Du bist mir so wunderbar begegnet und nun sitze ich hier und jetzt ist alles aus, jetzt ist alles vorbei. Und Gott hat wunderbare Wege. Da, wenn wir am Ende sind, dann, wenn wir in der Sackgasse sind, macht Gott seine Geschichte mit uns. Und wir dürfen Gott kennenlernen. Und wir alle, denke ich, kennen ähnliche Geschichten aus unserem Leben. Ja? Und die Frage ist immer, lassen wir uns auf Gott ein? Und da komme ich zu dem letzten Punkt, und das sind die praktischen Schritte. Wie können wir denn nun ganz praktisch heute, morgen, ab Montag in der Erkenntnis Gottes wachsen? Erstens, Gott offenbart sich uns. Nicht wir müssen Gott irgendwo finden oder durch ganz große geistige Anstrengung irgendwie Gott begreifen, sondern Gott hat sich uns offenbart, in allererster Linie hier in dem Wort Gottes, in der Schrift. Hier lesen wir von Gott, und dieses Wort Gottes in unserem Leben wird immer wieder lebendig für uns. Ja? Gott ist real da, und wir kennen solche Momente, wo wir beim Bibellesen einfach merken, das ist der Herr, der jetzt zu mir redet. Er redet nicht zu der großen Masse, sondern er redet zu mir. Ich kenne solche Momente und ich denke, wir alle kennen das. Ja? Manchmal ist es eine Predigt im Gottesdienst, manchmal ist es, wenn ich ganz alleine die Bibel lese, ja? Wo ich merke, es ist der Herr, der zu mir spricht. Ja? Also, Gott offenbart sich uns. In der Bibel, in der Schöpfung, der Geschichte. Wenn wir die Geschichte studieren, sehen wir die Spuren Gottes, wie Gott alles in seiner Hand hat. Gott ist in unserem Herzen, ja, jeder Mensch hat in sich ein Innewissen von Gott, eine Intuition, sagen wir. Gott hat sich uns offenbart. Wir müssen ihn einfach erkennen. Wir müssen Gott bitten, dass er uns die Augen aufmacht, damit wir ihn erkennen können. In der Schrift habe ich schon gesagt, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, der Heilige Geist führt uns immer wieder von einer Wahrheit zu anderen Wahrheit, und wir dürfen Gott erkennen. Und letztens, das Entscheidende ist, um Gott zu erkennen, ist das Trachten nach der Gotteserkenntnis. Und dazu habe ich eine Bibelstelle gefunden in den Sprüchen, Sprüchen Kapitel 2, Verse 4 und 5. Und ich glaube, dass das ein Schlüssel ist. Wenn wir alles andere vergessen, dann ist das wichtig, dass wir das behalten. Sprüche Kapitel 2, Verse 4 und 5. Wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschest wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Also Gott wird sich uns niemals aufzwingen. Das ist ein Prinzip Gottes. Wenn wir nicht wollen, wir sind frei, wir können uns für und gegen ihn entscheiden. Aber wenn wir uns nach Gott ausstrecken, wenn wir, so wie Paulus uns beschreibt, so dieses von Herzen suchen, Gott suchen werden, von dem, so sagt uns die Bibel, werde ich mich finden lassen. Und das ist hier auch deutlich gesagt, er wird die Erkenntnis Gottes finden. Also ihr könnt alles andere vergessen. Wenn du heute hier rausgehst und sagst, ich will Gott erkennen, ich will ihn so erkennen, wie er ist, und ich will ihn nicht nur theoretisch erkennen, ich will ihn erleben, real. Ich sage dir eins, es wird nicht immer leicht sein. Es werden auch schwere Erfahrungen sein. Aber du wirst staunen, was für einen großen, was für einen heiligen Gott wir haben, was für einen liebevollen Gott wir haben. Eins, das können wir mit Sicherheit sagen, dieser Gott ist nicht jemand, der Freude daran hat, uns Leid zuzufügen. Das ist ganz weit weg. Aber er hat Gutes vor. Das führt aber manchmal durch Schwierigkeiten. Durch einen Tal auf einen Berg. Ja? Das ist immer so in unserem Leben. Bevor es auf einen Berg geht, gibt es ein Tal. Ja? Und so auch hier. Also die Entscheidung liegt bei uns. Wollen wir danach trachten? Wollen wir uns Paulus anschließen und sagen, ja, so wie du das hier schreibst, alles, was mir Gewinn war, mein Karrieredenken, mein Hauptsache noch mehr Geld machen, ist mir zu Dreck geworden gegenüber dem, dass ich Christus gewinne und Christus erkenne. Und ein weiterer Aspekt noch, den möchte ich noch betonen und dann werde ich auch schließen, ist eine demütige Haltung. Um Gott zu erkennen, ist es wichtig, dass wir demütig vor Gott sind, weil dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Ja? So lesen wir in der Bibel. Und wenn wir uns erniedrigen vor Gott und ihn so erkennen, suchen zu erkennen, wie er ist, dann ist es wichtig, dass wir das nicht vom hohen Ross, sondern aus einer Haltung, wir sind Menschen und Gott ist auf dem Thron. Das ist wichtig. Schließen möchte ich mit einem letzten Zitat aus diesem Buch, weil ich finde, er sagt das hier sehr treffend nochmal. Hier und bei all unserem Nachsinnen über die Eigenschaften des Wesens Gottes fehlt uns die dafür notwendige Vorstellungskraft und menschliche Worte reichen nicht aus, um seine Größe darzustellen. All unser Bemühen, Gottes Größe darzustellen, ist nicht ausreichend. Beim Betrachten und Beschreiben seiner Majestät verstummt alle Beredsamkeit und erweist sich alle geistige Anstrengung als ungenügend. Er ist größer als jede Sprache und keine Aussage vermag ihn zu erfassen. Wäre es möglich, ihn mit Worten zu beschreiben, so wäre er in Wirklichkeit geringer als die menschliche Sprache. Alle Gedanken, die wir uns über ihn machen, werden seine Größe nie erfassen können. Und unsere hochtrabendsten Äußerungen werden im Vergleich mit seinem wirklichen Wesen Belanglosigkeit sein. Gott segne uns dabei. Amen.